Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Meine Freunde, wir haben jetzt ein halbes Jahr vor uns und wir predigen gern hier über was Zusammenhängendes. Und da möchte ich nun in diesem Sommerhalbjahr einmal ausgewählte Stellen aus dem Psalmen nehmen, aus dem Psalmen, aus dem Gebetbuch des Alten Bundes. Stellen, an denen unser Geist hängen bleibt, soll ich sagen, merkwürdige, aufregende, fast unverständliche Stellen aus den Psalmen. Und wir lesen heute Psalm 44. Erwecke dich, Herr. Warum schläfst du? Wache auf und verstoß uns nicht sogar. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Darf ich eben fragen, kommt das Mikrofon hinten an? Können Sie hören hinten? Mir scheint, das haben wir im Pfingstlager gehabt, ist alles kaputt. Wir wollen zuerst die grüßen, die im Übertragungssaal oben angeschlossen sind. Die gehören auch zu uns. Es ist eine merkwürdige Sache mit diesem Weiglerhaus hier. Vor einiger Zeit ging ich mal einen Wochentag abends als letzter aus dem Haus. Und da sehe ich im Runtergehen, dass im Lesezimmer noch Licht ist. Und nun bin ich so schrecklich auf Stromersparnis aus. Wissen Sie, das ist schrecklich, wie es aus dem Haus das Geld rausgeht. Und ich denke, also jetzt drehst du eben das Licht ab hier. Und wenn ich die Türe aufmache, da fahre ich gleich wieder zurück und ziehe die Türe hinter mir zu. Ich hatte etwas gesehen, was mich tief bewegt hat. Da in dem Zimmer, ich dachte, ich wäre als letzter übrig geblieben, lag ein junger Mann auf seinen Knien und betete. Ein junger Mann, der wahrscheinlich zu Hause keine stille Ecke fand, der im Trubel des Tages keinen Augenblick Stille gefunden hatte, der lag da auf den Knien in der Stille des Weihrauchs und betete. Ich hatte in ein Heiligtum hineingesehen. Wenn ein Mensch betet, das ist ein Heiligtum. Und mir war es auf einmal, als wenn ich es in der Stille wie gewaltige Posaunen dröhnen hörte. Gott ist gegenwärtig. Meine Freunde, dasselbe geschieht hier, erleben wir hier in diesem Psalm. In diesem Text, den ich eben gelesen habe, sehen wir einen der Großen des Alten Bundes beten. Ja, wir sehen ihn nicht nur beten, sondern in diesem Falle dürfen wir sogar die Worte hören, die er betet. Verstehen Sie, das ist eine große Sache, wir belauschen einen Beter hier in unserem Text. Und da muss ich allerdings sagen, da kann man erschrecken. Als ich vor kurzem für mich so in dem Psalm las und an diese Stelle kam, da habe ich mir die Augen gerieben. Steht denn das wirklich da? Kann das sein? Erwecke dich, Herr! Warum schläfst du? Wach auf und verstoß uns nicht sogar. Liebe Freunde, wenn ich diesen Text auslege, möchte ich ihn überschreiben. Ein unheimliches Gebet. Ein unheimliches Gebet. Ich habe wie üblich drei Teile. Erstens, wie spricht denn dieser Mann mit Gott? Sehen Sie, als ich noch ein Schüler war, ein Knabe im zarten Alter wie ihr, da war es mir, es sei also hier gebeichtet, manchmal in der Schule ein bisschen langweilig. Wenn es in Wirklichkeit in meinem Leben nie langweilig war, habe ich dann abgeschaltet und bin meinen Gedanken emigriert, woanders hin. Und es geschah, dass der Lehrer auf einmal mich anfuhr. Warum schläfst du, Busch? Wach auf! Waren wir wieder da. Nun, dass ein Lehrer mit träumerischen Schülern so spricht, ist in Ordnung, nicht? Aber meine Freunde, hier spricht ein armer kleiner Mensch so mit dem heiligen, lebendigen Gott. Warum schläfst du? Wache auf! Und das ist ja wohl unglaublich, beinahe unheimlich. Sehen Sie, wenn wir den ganzen Psalm lesen, verstehen wir ein wenig, dass er so spricht. Der 44. Psalm, in dem steht das. Der ist gesprochen aus großem Elend heraus. Ich bin geworden, meinen Nachbarn zur Schmach, heißt es da. Da ist immerzu die Rede von Jammer und Tränen und Schmach und Elend und Kummer. Wir spüren tiefe Dunkelheit im Leben dieses Beters. Wir wissen nicht, wer es ist. Und das Schreckliche, Gott schweigt zu allem. Und da fängt er an zu beten. So unheimlich zu beten. Erwecke dich, Gott. Ja, Luther, das ist merkwürdig. Wie kann ein Mensch sich selber erwecken? Ich habe einen Wecker, der weckt mich nicht. Erwecke dich. Lieben Freunde, dieses Wort, dieses erste, das brauchen wir noch gar nicht so tragisch zu nehmen, denn hier steht im Hebräischen ein Wort, das könnte man, und auch in der lateinischen Bibel, Exorge, das könnte man frei so übersetzen, sei doch nicht so geistesabwesend, Gott. Sei doch nicht so geistesabwesend. Aber dann geht's gleich richtig unverschämt weiter. Warum schläfst du? Gott, du bist eingeschlafen. Hier, du musst aufpassen. Ich gehe in den Teich hier. Warum schläfst du? Hören Sie, das ist unheimlich mit Gott geredet. Sehen Sie, es gibt eine Geschichte in der Bibel, hoffentlich kennt ihr die, auf dem Berge Karmel hat sich das ganze Volk versammelt und alle Götzenpriester und der einsame Prophet Elia. Und da sieht Elia zu, wie 300 Götzenpriester um einen Götzenaltar laufen und hinken und schreien und tanzen und rufen ihren Baal an. Und da passiert nichts. Und da höhnt dieser gewaltige Prophet Gottes. Euer Gott hört nicht. Der schläft wahrscheinlich. Er müsste lauter brüllen, dass er aufwacht. Nicht? Dass ein Gott schläft, das ist im Mund eines Propheten nur Hohn und Spott auf die Götzen. Und hier sagt ein Mann Gottes, du lebendiger Gott, warum schläfst du? Verstehen Sie, das ist unerhört, nicht? Im Psalm 121 steht die ganz große Erkenntnis, hoffentlich kennen Sie den schönen Satz, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Und hier in Psalm 44 steht, warum schläfst du? Es ist unerhört, wie dieser Beter sagt, warum schläfst du? Wach auf! Und dann fährt er fort, verstoße uns doch nicht so endgültig. Greif doch mal hier ein. Es gibt im heutigen Israel einen großen Geist, das ist Martin Buber. Er ist auch aus Europa weg. In den Zeiten, wo ehe Martin Buber ging, schon Esprit abgewandert war. Martin Buber, ein großer Schriftsteller, jüdischer Theologe. Martin Buber, den Namen kenne viel von Ihnen, hat in Deutsch eine Psalmenübersetzung jetzt veröffentlicht. Das Buch der Preisungen. Und dieser Mann, der in Hebräisch in der alten Bibel zu Hause ist, wird uns ja die beste Übersetzung liefern können. Nicht ursprünglich Hebräisch geschrieben. Und ich möchte Ihnen mal in der Buberschen Übersetzung sagen, wie es da steht. rege dich. Warum schläfst du, unser Herr? Erwache. Nimmer widre es dich, unser, in die Dauer. Lass uns dir nicht immer widerlich sein. Nimmer widre es dich, unser, in die Dauer. Meine Freunde, spüren Sie diese unheimliche Steigerung in dem Gebet? Der Mann ist in Not, er betet, geschieht nichts. Rege dich, unser Herr. Und dann packt ihn auf einmal ein Grauen. Ein Grauen. Warum schläfst du? Mein Gott, was wird aus der Welt, wenn Gott schläft? Dann rutschen ihm die Zügel der Weltregierung aus der Hand. Dann können Menschen verrecken und keine Antwort da und keine Hilfe. Was wird aus der Welt, wenn Gott kein Echo mehr gibt? Das Grauen packt den Mann. Die Welt ahnt ja gar nicht, was sie ist ohne Gott. Da fällt ja alles auseinander. Der Mann kapiert, dass das Schrecken ist über ihm, dass er aufschreit. Erwache, erwache. Nimmer widre dich unser in die Dauer. Ich hoffe, Sie verstehen, es ist ein unheimliches Gebet. Meine Freunde, jetzt muss ich sagen, keiner der Männer der Bibel haben je geglaubt, dass Gott wirklich schläft. Auch dieser Mann hier nicht. Der weiß, der Hüter Israel schläft noch, schlummert nicht. Luther sagt sehr schön zu dieser Stelle, hier wird uns Gott gezeigt, nicht wie er ist, sondern wie wir ihn oft empfinden. Wie wir ihn oft empfinden. Und sehen Sie, so wird hier gezeigt, es werden einige unter Ihnen verstehen, die wirkliche tiefe Anfechtung, in die Gottes Kinder kommen können. Das ist, als wenn er schliefe. Man will beten und das Gebet geht nur bis an die Decke. Man will die Bibel lesen, man hat keine Lust. Man zwingt sich, da kommt nichts. Es sind tote Worte. Er redet nicht. Er schläft. Er redet nicht. Man braucht eine Hilfe, innerlich oder äußerlich. Es rächt sich nichts. Nur das Gewissen rächt sich und sagt, was willst du denn noch? Weißt du nicht, dass Gott heilig ist? Dich hat er längst abgeschrieben. Du bist ihm zuwider. Das ist die Anfechtung, von der Weltmenschen keine Ahnung haben. Dass Gott uns verworfen haben könnte. Und sehen Sie, was den Weltmenschen die größte Anfechtung ist, dass Gott schweigt. Was den Kindern Gottes, wollte ich sagen, die größte Anfechtung ist, dass Gott schweigt. Das ist Weltmenschen die größte Beruhigung. Die Weltmenschen freuen sich, Gott schläft, ist ja herrlich. Können wir machen, was wir wollen. Die ganze Welt in Westdeutschland leugnet ja Gott nicht. Haben Sie schon Atheisten getroffen? Jetzt ein atheistisches Buch erschienen im Listverlag. Da haben die Christen gejubelt, endlich reden sie mal. Aber es gibt ja keine, nicht? Große Mode, alles ist plötzlich christlich. Aber ganz Westdeutschland lebt, als ob er schläft. Wir können tun, was wir wollen. Wer wird sich denn vor einem schlafenden Opa fürchten? So ist das Christentum Westdeutschlands. Wer wird sich denn von Schlafen Opa fürchten? Hurra, schlafe weiter, Gott. Ich möchte sagen, angefochten Gotteskindern und leichtsinnigen Weltmenschen möchte ich sagen, der lebendige Gott schläft nicht. Der lebendige Gott schläft nicht. So, nun komme ich zum zweiten Teil, ein unheimliches Gebet. Ich sagte, wie spricht der Mann mit Gott? Zweitens, also das ist ein bisschen zum Nachdenken, Kinder, so einen schönen Morgen, da ist das ein bisschen schwer, nicht? Und wer jetzt zu müde geworden war, nachdenken, steigt im zweiten Teil neu ein. Ich möchte Ihnen nämlich die heimliche Schönheit dieses unheimlichen Gebets zeigen. Die heimliche Schönheit. Sehen Sie, wie ist das denn bei uns? Seien Sie mal ehrlich. Wenn wir mit unserem bisschen Christentum mal erfahren, dass Gott sich gar nicht hören und sehen lässt. Dass unser bisschen Beten gar kein Echo findet. Was machen wir dann? Dann meckern wir, wie kann Gott sowas zulassen? Oder wir sagen, Beten hilft ja auch nicht. Kurz, wir brechen die Beziehung zum lebendigen Gott ab, nicht? Deutschland wimmelt doch von so Leuten, die das im Munde haben. Beten hat nicht geholfen, ich habe mal geschrien, hat nicht geantwortet. Wie kann Gott das alles zulassen? Beziehungen abgebrochen. Dieser herrliche Mann hier macht's anders. Als er im Elend ist und Gott sich nicht rächt, da betet er erst recht. Und gewaltig, es ist doch gewaltig. Rege dich, Gott, warum schläfst du, erwache? Sehen Sie, und wenn wir jetzt wir uns hochnäsig zum Richter aufwerfen und sagen, tja, aber so kann man doch nicht beten. Kann er zu Gott nicht sagen, warum schläfst du? Der Mann hätte doch wissen müssen, der Hüter Israel schläft noch, schlummert nicht. Auf diese Frage gibt uns der große Erweckungsprediger Spörtchen in einer Auslegung zum 44. Psalm eine wundervolle Antwort. Ich muss ihn eben vorlesen. Da sagt Spörtchen: Es ist ein Unterschied zwischen dem, was die leidende Gemeinde in der Hitze der Anfechtung ausruft, und dem, was der Heilige Geist der Wahrheit zum Trost den Gläubigen bezeugt. Die Gläubigen in der Hitze können rufen, warum schläfst du? Und der Heilige Geist bezeugt zum Trost, der Hüter Israel schläft noch, schlummert nicht. Der Mann redet unheimlich mit Gott, aber er redet doch. Darf ich Sie mal fragen, wer von Ihnen hat heute Morgen gebetet? Allein mit Gott geredet. Wer von Ihnen kann überhaupt beten? Nicht mehr aktuell? Wissen Sie, Sie werden mal sterben. Auf welches Bibelwort wollen Sie sterben? Mit welchem Gebet wollen Sie dahin fahren in die Ewigkeit? Der Mann kann wenigstens beten. Und sehen Sie, da gibt es eine, Sie sehen, ich habe viel gelesen zu diesem schweren Text. Es gibt eine wunderschöne Auslegung zu diesem 44. Psalm von dem Reformator Martin Luther. Und er weist er an dieser unheimlichen Stelle darauf hin, dass im Hohen Lied Salomos, in diesem Liebeslied, eine seltsame Stelle gibt. Da sagt die Braut, die sich nach dem Bräutigam sehnt: Mein Freund, siehe, er ist hinter der Wand und schaut durchs Fenster. Und da sagt Luther im Hohen Lied: Die Braut ist die gläubige Gemeinde. Und hier betet dieser Mann in seiner Verzweiflung so, dass er weiß, mein Freund ist hinter der Wand und schaut durchs Fenster. Er ist doch ganz nah. Er ist ganz nah. Er hört, wenn ich rufe. Er ist in der Wand und schaut durchs Fenster. Und sehen Sie, das gibt diesem Gebet diese heimliche Schönheit. Dieser Mann hört nicht auf, mit dem Herrn zu reden. Er weiß, sie, mein Herr und Gott, ist nah. Halleluja, er ist da. Wissen Sie das auch? Er ist da. Und darum kann er mit seinem gepressten Herzen einfach anfangen zu schreien. Ja, das ist die heimliche Schönheit dieses Gebets. Und jetzt will ich Ihnen noch eine andere heimliche Schönheit nennen. Das will ich anknüpfen an ein Gespräch, das ich diese Woche hatte. Ich habe eine hochinteressante und herrliche Woche hinter mir. Da waren die Männer, die beim Kirchentag in München eine Bibelarbeit haben, 4 Tage zusammen, um miteinander sich diese Texte für die Bibelarbeit, die wir für den 1000 halten müssen, auszulegen. Wir waren in der Akademie Tutzing, das ist Märchen am Starnberger See. Ne?
direkt am See und der Sonnenschein. Morgens ins Wasser, Kinder, ich kann euch sagen, aber unbeschreiblich nicht. Und dann tagsüber geistliche Gespräche, von morgens bis abends die Gespräche über den Text hier, dass wir eindringend verstehen. Und da gehe ich in der Mittagspause einmal mit dem Professor Renndorf, den viele von der Testigen-Zru-Konferenz kennen, in dieser Herrlichkeit da an dem See entlang im Hintergrund des Karwendelgebirge. Und da sehe ich auf einmal, der Mann sieht im Moment gar nichts von der Schönheit. Er sagt auf einmal wie aus Herzensnot heraus, oh Bruder Busch, es steht schlimm um die Christenheit in Deutschland. Sie haben alle wieder Religionsunterricht. Sie können alle diskutieren über Christentum. Sie wissen eine Menge über Gott. Und sie wissen eine Menge über das Christentum. Aber kaum einer weiß, dass doch Herr da ist. Wirklichkeit ist. Kaum einer steht ihm als einem Du gegenüber. Wer ist ihm schon begegnet? Verstehen Sie, um was es hier geht? Der Mann, der hier betet, der hat nicht eine Religion. Ich falle auf Religion. Der Mann hat nicht eine Theologie. Ich sage das jetzt nicht, aber es kommt. Nein, das sage ich nicht, bestimmt nicht. Gott sei Dank. Aber er hat nicht eine Theologie. Er hat nicht eine Theorie, er hat nicht eine Weltanschauung, sondern er hat einen lebendigen Gott. Ein Du. Hier spricht einer wie ein Freund mit dem Freund, wie ein Untergehender mit seinem Erretter, wie ein Verzweifelter mit seinem Tröster, wie die allergeringste Person der größten aller Personen, dem lebendigen Gott. Und dies macht dieses Gebet so schön. Das ist ein Gespräch. Wie sagte mal hier im Weiglaus einer, Pastor Busch, in der Gebetsgemeinschaft beten ihre Leiter, als wenn da einer wäre. Ist da einer? Der spricht, als wenn da einer wäre. Und da ist einer, mein Freund, ist in der Wand. Lassen Sie mich noch ein drittes sagen. Das unheimliche Gebet. Wie spricht der Mann mit Gott? Und die heimliche Schönheit dieses Gebets. Und jetzt müssen Sie die Antwort Gottes hören. Die Antwort Gottes. Sehen Sie, die Antwort Gottes, dritter Teil. Alles klar? Alles wieder da? Alles einsteigen? Die Antwort Gottes. Sehen Sie, heute ist ein verschüttetes kirchliches Fest. Der Trinitatissonntag. Damit schloss in der alten Christenheit die festliche Hälfte des Kirchenjahres. Weihnachten, Ostern, Karfreitag, Pfingsten und dann Trinitatis. Trinitatis heißt zu Deutsch Dreieinigkeit. Man besann sich darauf, dass Gott geheimnisvollerweise als Dreieiniger sich offenbart hat, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Bruder, schau den modernen Menschen, das ist ein Dogma. Der moderne Mensch, der kann ja nicht mal den Raum denken, in dem er denken könnte, wie geschweige denn darüber hinaus, nicht? Er hat sich das Denken abgewöhnt. Erschrecken Sie nicht vor dem Dogma. Gott hat sich geoffenbart als Vater, als Sohn und Heiliger Geist in einer Person. Und diese Dreieinigkeit ist die Antwort auf dieses Gebet. Herr, warum schläfst du? Da sehen Sie den verborgenen Gott, Deus absconditus, den verborgenen Gott, den wir gar nicht verstehen, der uns erscheint, als schliefe er, und wir wissen es doch ganz wahr, den die Bibel nennt den schrecklichen Gott, den total unverständlichen Gott, der tut, was er will, deren Hiob ins Elend wirft und ihm antwortet, das darf ich. Aber meine Freunde, dieser Gott hat sich geregt, rege dich. Es ist, ich rede jetzt in Sprachen des Psalms, ein gewaltiges Aufwachen dieses Gottes geschehen und er hat die Wand zerbrochen, die uns von ihm trennt und hat seinen Sohn gegeben. Jesus Christus. der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus, der am Kreuz hängt und für unsere schmutzigen Sünden bezahlt, der Mann der Dornenkrone, Jesus, der glorreich von den Toten aufersteht, Jesus, mein Heiland, mein Erretter, mein Seligmacher, mein Sündentilger, mein Durchbrecher, mein Wegbereiter, mein Freund, Jesus ist die Antwort Gottes auf das Gebet, rege dich, Gott, erwache. Jesus ist die Antwort Gottes.
So, und ich muss Ihnen was Schweres sagen, für angefochtene Seelen. Jesus ist die Antwort Gottes, aber haargenau. Erinnern sich, Martin Buber übersetzte den Satz, den Luther so übersetzt, verstoß uns nicht gar. Übersetzt Martin Buber so. Nimmer widere dich unser in die Dauer. Da hat dieser Jude eine gewaltige Erkenntnis ausgesprochen, dass wir Gott von Natur widerlich sind. Wissen Sie das? Haben Sie mal darunter gebebt, dass wir Gott von Natur unangenehm sind? Sein ganzes Wesen ist diametral entgegengesetzt unserem Wesen. Gott ist die Reinheit und wir sind der Schmutz. Gott ist die Wahrheit und wir lügen, ja, wie gedruckt. Gott ist die Liebe und wir sind der Hass und der Egoismus. Und das erträgt der Psalmist nicht. Ich bin Gott widerlich, er kann mich nicht sehen, er dreht sich weg von mir. Das erträgt er nicht. Und da schreit er, Herr, nimmer widere dich unser in die Dauer. Und jetzt passen Sie auf. Und was steht im Epheserbrief? Epheser 1. Gott hat uns, widerliche Leute, in seinem Sohne Jesus angenehm gemacht. Bin ich im Glauben, in Hingabe in Jesus, bin ich Gott nicht mehr widerlich? Dann sind meine Sünden vergeben. Dann sieht der Vater gar nicht mehr mich, sondern bloß den Sohn in mir. Verstehen Sie jetzt, warum Sie Jesus brauchen? Sie sind von Gott von Ewigkeit verworfen ohne Jesus. Das ist, die Welt kann es bezweifeln, da werden Sie an jenem Tage erkennen, dass es so ist. So sagt die Bibel. In Jesus bin ich Gott angenehm. Lassen Sie mich die beiden Sätze nochmal so nebeneinander stellen. Das ist wahnsinnig, wie das begreifen. Lass uns nicht dir widerlich sein in die Dauer. Gott hat uns sich angenehm gemacht in seinem geliebten Sohn. So, und nun kommt noch der Heilige Geist und gibt auch Antwort. Und der Heilige Geist gibt auch Antwort. Wollen Sie mal eben erinnern? Rege dich Gott, warum schläfst du, wache auf? Jetzt kommt der Heilige Geist und gibt auch Antwort. Wissen Sie, was der für eine Antwort gibt? Der dreht den Spieß am Schluss meiner Predigt einfach um und sagt, Moment, Mensch, du schreist zu Gott, warum schläfst du? Umgekehrt wird ein Schuh draus. Erwecke dich, lieber Mensch. Warum schläfst du? Wache auf von dem Schlaf deiner Sünde und dem Schlaf deiner Selbstgerechtigkeit. Wenn hier einer schläft, bist du das. Und wenn sich einer hier erheben muss, bist du das. Wie Gott, der ist noch ein Plan. Der Heilige Geist dreht das ganze Bibelwort einfach um. Rege dich. Warum schläfst du? Stehe auf vom Schlaf deiner Selbstgerechtigkeit und Gottlosigkeit und Sünde. Und suche den, in dem du Gott angenehm wirst. Ich wünschte, wir hörten dieses Rufen des Heiligen Geistes. Aber nun wollen wir beten. O Herr, wie haben die Männer der Bibel gebetet? Und wir können ja gar nicht richtig beten. Herr, du hast versprochen, ich will ausgießen den Geist der Gnade und des Gebetes. Wir warten auf deinen Geist. Amen.